Was ist das Allerwichtigste im Leben? Genau da zu sein, wo du bist. Und darüber, über dieses scheinbare Paradox, spreche ich heute mit Philipp Hasselblad. Philipp ist seit langen, vielen, vielen Jahren auf dem inneren Weg, war lange selber Suchender und seit 14 Jahren ist er Lehrer in der inneren Arbeit der Ritwan-Schule, in der ich auch als Schüler bin. Ich bin sehr froh darüber, dass ich Philipp gewinnen konnte, jetzt für dieses Gespräch, wo wir über seinen Weg sprechen. Am Anfang auch kurz etwas Berufliches streifen, aber dann auch sehr schnell zu seinem inneren Weg übergehen. Wir sprechen über den Moment in seiner frühen Jugend, wo er im Angesicht kompletter innerer Verzweiflung plötzlich einen massiven Durchbruch in einen anderen Seinszustand erfuhr, wo sein innerer Weg begann. Wir streifen kurz die Gurdjieff-Arbeit, die er eine Zeit lang gemacht hat, und um dann auf den Diamond Approach zu kommen, wo er dann Lehrer wurde. Wir sprechen über die Anstrengungen, sich zu verbessern und weiterzukommen und wie das so langsam in den Hintergrund gerät und die Erforschung entspannter wird. Wir sprechen über die Frage, ob innere Arbeit, die Beschäftigung mit uns selber, eigentlich egoistisch ist und sie uns nicht von der Welt eher wegführt. Wir reden darüber, wie sich der Kontakt zu anderen verändert, wenn wir mehr nach innen gehen, wie unsere Vergangenheit, unsere gegenwärtigen Beziehungen und Begegnungen prägen, welche Rolle spielen Objektbeziehungen. Gibt es eine persönliche, individuelle Essenz? Die Frage, wie lasse ich meine Vergangenheit ein Stück weit los und werde, wie Philipp das dann sagt, zu einem Kind des Seins? Und kann eine sanfte innere Erkundung, die keinerlei Druck ausübt, trotzdem zu innerer Transformation führen? Welche Rolle spielt Meditation? Welche Rolle spielt der Körper? Welche Rolle spielt Erkundung? Das sind die Themen, mit denen wir uns befasst haben, und ohne große weitere Vorrede hier mein Gespräch mit Philipp Hasselblad. Wollen wir einfach starten?
Ich habe das Gefühl, wir sind schon gestartet. Wir haben nur die erste Minute nicht aufgezeichnet.
Also ich sage erstmal hallo Philipp, schön, dass du hier bist und dass du dich bereit erklärt hast zu diesem Gespräch.
Danke für deine Einladung.
Ja, Philipp, mein Podcast heißt ja Das Allerwichtigste im Leben und ist eigentlich ein Podcast für Suchende, also für spirituell Suchende, für Menschen auf dem inneren Weg, aber natürlich auch Menschen, die vom inneren Weg jetzt noch gar nicht so viel gehört haben, vielleicht von Meditation was gehört haben und so weiter. Und in dem Zuge hatte ich dich gefragt, ob du einfach mal bereit wärst, ein bisschen was von dir zu erzählen, über deinen inneren Weg, wie es dazu gekommen ist überhaupt, und dann natürlich auch, wohin das gegangen ist, wo das dann nicht geendet hat, aber wo es im Moment dann, wo du im Moment stehst damit. Vielleicht vorweg, Was machst du im Moment beruflich?
Ja, also ich habe ja interessanterweise eine ganze Karriere eigentlich hinter mir in der Businesswelt, wo wir dann nach 2-3 Jahren eine Firma hatten mit über 50 Mitarbeitern.
Oh, okay, 50.
Nach weiteren Jahren eine Filiale in Osteuropa, Produktion in China, Vertrieb in Amerika, also wo es plötzlich ein riesen Laden war, wo ich wirklich als Autodidakt damals gelernt habe, wie lese ich eine Bilanz, was ist eine Gewinn- und Verlustrechnung, wie sieht die aus, wie plane ich Budgets. Mhm. Es hat mir lange Zeit großen Spaß gemacht, und zwar speziell auch der Teil, der menschliche Teil, also das mit anderen arbeiten, wo viele bei uns, obwohl wir jetzt mehr in dem konventionellen Geschäftsmodell waren, also wo jemand ein Gehalt kriegt und nicht unbedingt am Gewinn beteiligt ist, trotzdem die Leute da gearbeitet haben, als wenn es ihr eigener Laden wäre. Mhm. Ja, das lief sehr viele Jahre sehr gut. War eine interessante Erfahrung für mich. Und ich bin dann mit Ende 30, hatte ich die Chance, da rauszugehen. Und ich weiß noch, wie ich da saß und mir plötzlich klar war, dass mein Leben begrenzt ist, dass ich eine begrenzte Zeit habe. Ich habe es vorher, hätte ich das auch gesagt,
ja. Also,
aber ich habe es nicht wirklich gewusst. Und dieses Wissen hat bei mir damals mich nochmal wirklich schauen lassen, was, wie will ich, wenn mir die Zeit geschenkt ist, wie will ich die nächsten 30 Jahre beruflich verbringen? Und da habe ich dann mit der Ausbildung zum Ritwan-Lehrer begonnen. Mhm. Habe die dann mit Mitte 40 ungefähr abgeschlossen. Mhm. Und kam dann in ein Feld, wo wir waren nur 4, 5 Ritwan-Lehrer in Europa.
Was ist die was ist ein Ritwan-Lehrer?
Ritwan-Lehrer ist ein Lehrer im Diamond Approach, die Schule, die Hamed Ali oder auch Almas in den 70er Jahren bereits gegründet hat, die in einer sehr kurzen Beschreibung östliches Wissen mit oder östliche Weisheit mit westlichem Wissen zusammenbringt. Mhm. Eine Hauptmethode des Diamond Approach ist die Erkundung, die auch ja eigentlich aus einer westlichen Tradition stammt, aus der von den alten Griechen, mhm. den sokratischen Diskurs zum Beispiel, der also in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist, der Erkundung, die Almas auch im Diamond Approach anwendet. Und diese Ausbildung zum Ritwan-Lehrer oder Diamond Approach-Lehrer geht über 7 Jahre, meistens nochmal mit 2, 3 Jahren Supervision danach, also nachdem das Curriculum abgeschlossen ist.
Ja.
Und dann ist man erstmal zertifiziert, Einzelsitzungen zu geben, womit jemandem eben erkundest, aber auch Körperarbeit machst. Und später gibt es dann noch weitere Zertifizierungen, Gruppen zu leiten, also Kleingruppen einmal zu leiten und dann auch große Gruppen zu leiten, wo du das Curriculum des Diamond Approach an Gruppen auch weitergibst. Mhm.
Genau, ich hatte jetzt dann nur mal eingehakt, weil du sagtest, dass du Ritwan-Lehrer geworden bist und eventuell Leute, die zuhören, gar nicht wissen, was es ist.
Ritwan ist ein Wort, das kommt aus dem Sufismus, ist arabisch, beschreibt, also es gibt immer verschiedene Übersetzungen für arabische Begriffe, die sich nicht so eins zu eins ins Deutsche übersetzen lassen. Eine Übersetzung wäre Zufriedenheit, das englische Wort Contentment. Mhm. Ein anderes Wort ist Paradies.
Ah, okay.
Und was heißt Paradies? Im Kontext des Diamond Approach ist Paradies, also wäre eine Beschreibung von Paradies, genau da zu sein, wo du bist und nicht irgendwo anders sein zu müssen, nichts verändern zu müssen, sondern eben genau da sein zu dürfen, sein zu können, wo du gerade bist. Was immer du gerade erlebst, was immer gerade mit dir passiert, damit sein zu können.
Also dieser Satz, da zu sein, wo ich bin, der klingt irgendwie, einerseits klingt es unglaublich einfach, und dann wiederum und auch in gewisser Weise ganz unspektakulär. Also was ist sozusagen das Besondere, da zu sein, wo ich bin? Ich meine, ich bin noch da, wo ich bin.
Also ich kann ein kleines Beispiel geben, was dann auch gleich wieder den Bogen auch spannt zu meinem inneren Weg.
Ja.
Ich weiß, wie ich, da war ich 8 oder 9, bin in England aufgewachsen. Mein Vater war Journalist, hat in London damals fürs deutsche Fernsehen gearbeitet. Und meine Mutter war eher eine Atheistin, kann man sagen. Und hat auch manchmal auch ein bisschen über die Priester hergezogen, wenn die dann von der Kanzel ihre Sonntagsansprache halten. Ich weiß, wie ich als Kind das hörte, und ich werde auch gleich nochmal ein ganz bestimmtes Beispiel geben, und für mich spürte, das ist nicht meine Wahrheit. Das ist für mich so nicht stimmig. Aber ich habe auch nicht gegen, ich habe dagegen nicht argumentiert oder so. Und dann war ein Moment, da rief meine Mutter mich zu sich. Da war ich 8 oder 9 und ein bisschen wie in so einem Aufklärungsgespräch. Sagte sie zu mir so, ich muss mal mit dir sprechen. Und dann erzählte sie mir von, wie sie als junges Mädchen von den von Auschwitz gehört hat und von den Verbrechen des Nazi-Regimes und wie sie seitdem nicht mehr an Gott glauben kann. So, es kann keinen Gott geben, der sowas zulässt. Das kann nicht sein. Und das war eigentlich sehr logisch. Ja, also von außen betrachtet kann man sagen, ja, stimmt. Also wie kann das sein? Mhm. Ich weiß, wie ich als Kind da sitze und da komme ich auch wieder zurück auf dieses mit dem Sein, wo ich gerade bin. Und ich weiß, das stimmt aber nicht. Obwohl alle Logik dafür spricht, dass ein Gott sowas nicht erlaubt, wenn es ihn gibt, wusste ich in dem Moment, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich wusste, das stimmt nicht. Und ich kam in mir in Kontakt mit einer ganz eigenen, mit einem eigenen Wahrheitskompass, wo ich mich zum ersten Mal auch wirklich von meinen Eltern ein Stück weit selbstständig gemacht habe und mit meinem eigenen Wahrheitskompass, mit meiner eigenen Wahrheit, was immer die gerade sein mochte, und auch wenn sie keinen Sinn ergibt und gegen alle Logik und so weiter, spürte ich doch, es gibt etwas, darüber will ich mehr verstehen. Das möchte ich. Ich habe nicht unbedingt mir einen Gott im Himmel so vorgestellt, aber ich wusste, da ist was ganz Großes, was ich, wo ich noch viel mehr drüber verstehen will und Teil davon, mich als Teil davon fühle.
Würdest du sagen, dass das sozusagen so deinen inneren Weg eigentlich gestartet hat? War das so der Beginn?
Ja, also das war auf jeden Fall ein ganz entscheidender Moment für mich, wo ich mit einer inneren Kraft in Kontakt kam, die sich so nicht zu einem Konzept machen ließ.
Ja.
Sondern die war einfach nur ganz unmittelbar spürbar. Mhm. Und ich erinnere mich, ein paar Jahre später, da war ich vielleicht 12 oder 13, da haben meine Eltern mich nach Deutschland, nach Bayern, auf ein Internat geschickt. Ich konnte, weil ich ja in England aufgewachsen bin, ich konnte zwar Deutsch sprechen, aber ich konnte nicht lesen und schreiben auf Deutsch. Bin auf eine englische Schule gegangen. Und sie wollten mich sozusagen für den deutschen Schulabschluss vorbereiten. Und dann haben sie mich auf ein Internat geschickt, wo ich mit, ich schätze, 13 in einer völlig fremden Kultur war. Mhm. Es gab damals kein Internet, keine Handys. Man hat vielleicht einmal im Monat 3 Minuten telefoniert und hat sich sehr kurz gefasst mit so einem Wählscheibentelefon.
Ja.
Es gab Briefe. Und ansonsten war ich völlig allein.
Wow.
Aber ich weiß, wie ich in der Dunkelheit auf der Terrasse, das war so ein Schloss, auf so einem Schlossberg mit Blick auf die Alpen, wunderschön. Und ich stehe da in der Dunkelheit, Mutterseelen allein, bin auch verzweifelt und spüre, wie die Dunkelheit, wie die Schwärze der Nacht auch in mir ist. Also vorher so ich und die Dunkelheit um mich herum und die Verzweiflung, und je mehr diese, die Dunkelheit, die Schwärze der Nacht auch ich war, habe ich mich als Teil vom Absoluten erlebt, wo ich nicht mehr getrennt war als sozusagen eigenständige Entität, die jetzt mit dieser, mit diesen widrigen Umständen umgehen muss, sondern das war, also diese Einsamkeit, diese Dunkelheit, dieses unendliche Weltall in der Schwärze der Nacht war meine Natur auch. Und das war eigentlich der Wendepunkt für mich, wo ich mein Leben auch anfing in vollen Zügen zu genießen.
Verstehe.
Und ja, ganz wieder da zu sein, wo ich bin und was ich bin.
Weil es wäre ja ein leichtes gewesen, an der Stelle eigentlich zu verzweifeln und daraus, ja, im Grunde, manche bringen sich vielleicht auch um an der Stelle oder.
Absolut. Und das war auch eben ein Moment, das passierte einfach so.
Ja.
Und ich bin auch im Nachhinein, wenn ich jetzt auch so darüber spreche, ich habe das lange her, dass ich da zuletzt auch so drüber reflektiert habe, erfüllt mich da ein unendliches Glücksgefühl auch, das so zu wissen. Und das ist eigentlich bis heute auch geblieben.
Und wie, und kannst du dann so ein paar Stationen deines inneren Weges dann berichten, wie es dann weiterging?
Ja, also ich bin dann nach der Schule, also ich habe die Schule so mit Ach und Krach absolviert, fing ich dann an, das war dann auch wieder mein älterer Bruder, der war 7 Jahre älter oder ist 7 Jahre älter und kam von so einer VW-Busreise aus Afghanistan zurück und gab mir so ein Brocken Haschisch und sagte, das ist der Wahnsinn, das musst du probieren. Und dann habe ich das probiert und war auch ganz begeistert, dieser Zustand von so einer Sensibilisierung und Verfeinerung meiner Wahrnehmung. Mhm. Und habe das dann vielleicht 1-2 Jahre richtig zu so einem lebensbegleitenden Ding gemacht, also dass ich so ein paar Mal die Woche eben dann Haschisch geraucht habe. Und irgendwann fing ich an, mich zu langweilen. Mhm. Es war so, es war nicht schlimm, aber irgendwie ging es nicht weiter. Also es war so, es drehte sich irgendwie im Kreis und wurde immer flacher.
Ja.
Und dann war wieder mein älterer Bruder, der kam dann aus England zurück, wo er bei John Bennett ein Jahr in der Schule von John Bennett gewesen war. John Bennett, ein Schüler von Gurdjieff, der eben diesen Einjahreskurs damals in Sherborne in England gemacht hat und ähnlich wie in Diamond Approach auch ein starker Schwerpunkt auf die Körperarbeit, die Verkörperung.
Okay, ja.
Und dazu gehört eben auch das tatsächliche Spüren in den Körper hinein. Und da sagte mein Bruder zu mir, guck doch mal, wie es ist, wenn du in deine Hand hineinspürst. Und wenn du in deine Hand hineinspürst, in das Innere deiner Hand und gleichzeitig wir uns jetzt hier unterhalten, was passiert da mit deiner Wahrnehmung? Was passiert mit dem Kontakt zwischen uns? Während wir beide zum Beispiel gerade unsere Hand von innen her auch spüren und weiterhin uns anschauen und im Gespräch sind.
Also was bei mir passiert ist, dass ich das Gefühl habe, es ist eine Art von Zurücktreten passiert. Mhm. Also nach, es ist schwer zu beschreiben. Es wird irgendwie ruhiger. Mhm. Es ist wie, als ob so ein bisschen was von dem, von der Anstrengung weggeht oder von der Unruhe. Auch so ein bisschen so eine Art Vergessen wie soll man sagen, wer ich bin oder dass ich jetzt hier gerade einen Podcast mache oder dass wir irgendwas erreichen müssten hier. Es passiert so eine Art Rücktritt davon.
Genau. Es gibt einen Überbegriff, den der Diamond Approach benutzt und der auch in der Gurdjieff-Arbeit auch aus der Gurdjieff-Arbeit schon stammt, und das ist der Begriff der Präsenz. Präsenz, nicht das gleiche wie präsent sein. Mhm. Präsent sein ist wie so eine Art Vorstufe zu Präsenz. Präsenz als eine Verfeinerung, eine Verlangsamung auch oft, ne? Ein Zurücktreten, ja. Also so wie du das eben auch beschreibst. Und mich hat das damals eben völlig fasziniert, zum Beispiel in der U-Bahn zu stehen und gleichzeitig meine Arme und Beine von innen her zu spüren. Also damit auch zu spielen. Ne? Kann ich das? Wie ist das? Kann ich das? Und das war im Vergleich zu dem Haschischrauchen wie so feinster Champagner. Ein Champagner, der eigentlich gar keine Wirkung mehr hat. Und doch vielleicht auch wie so ein homöopathisches Mittel so sehr, sehr tief geht. Und erfrischt und so eine erquickende Wertschätzung auch eben auch wieder für meine Erfahrung hat, wie sie gerade ist. Mhm. Und ich habe in dem Moment, war ich durch mit dem, mit allen eigentlich Substanzen als solches und bin dann selber auch in die USA gegangen. Mhm. Habe da auch ein Jahr in der Gurdjieff-Arbeit gearbeitet und also habe da sehr viel gelernt. Ich war damals vielleicht 20, also relativ, ich glaube, ich war der Jüngste.
Okay.
in diesem Kurs, wo insgesamt auch 70 Teilnehmer waren. Und damals war Bennett schon tot, aber ein gewisser Pierre Elliott, auch ein Schüler von Gurdjieff, war da der Leiter dieser Schule, die hieß Claymont. Das war in West Virginia.
Und wie war die Arbeit? In ein, zwei Sätzen war das, von Gurdjieff weiß man ja, dass der sehr, sehr heftig im Grunde war und auch sehr konfrontativ und fast schon brutal oder wie auch immer man das nennen kann. Also wirklich heftige Herausforderungen für seine Schüler gemacht hat. Ja. Wie war das dort in der Arbeit?
Also es war kein Vergleich zu den Geschichten, die man über Gurdjieff hört. Mhm. Wir haben sehr viel mit Präsenz gearbeitet, mit Selbstbeobachtung, mit inneren Übungen auch, mit Aufmerksamkeitsübungen, die eben nach innen gehen. Wir hatten jeden Morgen, wir haben eine ganze Reihe von inneren Übungen gelernt über die Zeit. Es gab dann auch die Gurdjieff Movements, das sind diese heiligen Tänze, über die auch ein ganzes Teaching vermittelt wird, nonverbal sozusagen.
Ja.
Für mich war es unglaublich wichtig, dort zu sein, um wirklich eben in meinem Körper zu landen, in meinen Körper zu kommen und aber auch über Präsenz zu lernen. Und das habe ich, ich sehe das als ganz entscheidenden Wegpunkt, war aber letzten Endes auch, wie soll ich sagen, ich habe es eigentlich erst verstanden, als ich zum Diamond Approach kam, was mir da fehlte.
Okay.
Ich kam also mit Ende 20 dann zum Diamond Approach, auch in den USA. Da gab es noch keine Gruppen in Europa. Und hatte immer die Orientierung, irgendwo hinzukommen, erleuchtet zu werden, freier zu sein. Wenn ich mich hinsetze und 1000-mal das und das Mantra sage, dann, wenn ich den und den Lehrer in Indien nochmal besuche, dann, Und als ich dann zum Diamond Approach kam, war zum ersten Mal das Gefühl, es geht eigentlich nur um mich. Das heißt, es geht um mich und wo ich jetzt gerade bin. Und in dem Sein mit dem, wo ich jetzt gerade bin, ist auch die Tür, ist das Portal, welches mich zu meinem tieferen Grund, zu meinem Urgrund führt. Das heißt, es ging nicht mehr darum, mich zu optimieren, besser zu werden, mehr zu lernen, sondern immer wieder zu meiner Erfahrung zurückzukehren, was ich gerade erlebe, was gerade passiert, inklusive Widerständen, negativen Gefühlen, positiven Gefühlen, völlig egal eigentlich. Und spürte jedes Mal wie so eine Intimität, etwas ganz Persönliches, ein mit mir sein, das ich vorher so nicht kannte.
War das, was vorher da war, diese Bemühung, sich zu verbessern oder jemand anderes?
Sich zu verbessern, das war auch gerade in der Gurdjieff-Arbeit die implizite Botschaft, du bist eine Maschine. Du bist mechanisch, du hast die drei Zentren, Bauch, Herz, Kopf und die arbeiten gar nicht richtig zusammen. Du bist vielleicht ein Kopf mit einem Körper dran gehängt oder was auch immer. Da war sehr wenig Verständnis auch vom Über-Ich und was das mit uns macht.
Inwiefern kommt das hier rein? Also inwiefern spielt das da eine Rolle?
Naja, über ich als innerer Richter, der mir bis dato damals ständig eben mich gecoacht hat auf meinem inneren Weg. Aber in diesem Coaching ist immer implizit auch die Aussage, da wo du gerade bist, ist nicht richtig.
Würdest du sagen, das lag tatsächlich an der Arbeit selbst, an der Gurdjieff-Arbeit, wie du sie da erlebt hast?
Ich glaube schon, dass da wenig Bereitschaft war, Dinge wie zum Beispiel, also das Verständnis vom Über-Ich als Phänomen in ihr Teaching mit einzubeziehen.
Verstehe, und das war beim Diamond Approach anders.
Absolut, völlig. Da war die erste Frage, wo bist du gerade? Nicht, wo solltest du sein? Oder was erlebst du gerade? Was passiert gerade bei dir? Und dann, wenn ich dann sagte, ja, ich erlebe gerade das und das und sitze hier mit der und der Frage, dann war da ein weiteres interessiertes Nachfragen. Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Was erlebst du auch in deinem Körper? Was passiert in deinen Gefühlen? Und ein Nachfragen, wo einfach nur im Fluss meiner Erfahrung bleiben, die ja auch nicht statisch ist, sondern die sich ja dann auch die ganze Zeit wandelt und weiterentwickelt und weiter bewegt.
Ja.
In diesem Fluss meiner Erfahrung zu bleiben, dass dieses Erleben, wie ich mir selber immer näher komme. Immer näher. Und das, dem ich immer näher komme, wird immer schwerer eigentlich zu beschreiben oder zu verdinglichen. So jetzt das, da bin ich jetzt, der bin ich, das bin ich. Sondern es war einfach ein immer näher kommen, wie so eine auf so einer XY-Achse, so eine Linie, die letzten Endes nie die untere Achse berührt, in die Unendlichkeit.
Aber der Abstand wird immer geringer.
Genau. Und das war nochmal, es war sehr interessant, weil das war nochmal ähnlich wie dieses in der U-Bahn stehen und meine Arme und Beine spüren und merken, wie sich meine ganze Wahrnehmung verändert, wie die Zeit sich teilweise verlangsamt, mein Blick anders wird, mein Schauen. Und so war das auch nochmal wie so eine Art schauen auf mich und das Mysterium, das ich eigentlich bin, aus dem ich auch stamme oder was mein Urgrund ist, wo es nie eine endgültige Antwort gibt, auch noch nie ein Ankommen.
Eigentlich eine Art endlose, unendliche Erforschung.
Genau, unendliche Erforschung, wo ich aber merke, jedes Mal, wo ich, und das ist mir weiß Gott nicht immer gelungen, wo ich bereit bin, in was weiß ich für schwierigen Situationen, Reaktivität, Meinung, die ich plötzlich habe. Also jedes Mal, wenn ich bereit bin, für einen Moment einfach zu spüren, was passiert hier gerade, was macht das gerade mit mir? Ich merke, meine Atmung wird flacher oder ich spüre so eine Enge im Brustkorb oder ich habe das Gefühl, meine Beine tragen mich plötzlich gar nicht mehr oder wie auch immer ich da bereit war, einfach da weiter damit zu sein, dahin zu spüren, spürte ich sofort diese Nähe zu mir selbst und letzten Endes auch zu meinem Urgrund, dem, was ich sonst immer im Außen gesucht habe. Mhm. Also die Kamera drehte sich um 180 Grad.
Um 180 Grad. Ich mach jetzt mal einen Einwand, den vielleicht den Menschen, wenn sie das hören, machen könnten oder der auftauchen könnte, wo du sagtest, es ging nur um dich. Plötzlich, zum ersten Mal, ging es wirklich um dich. Und dann ist ja oft bei Menschen, die sagen, ja, das ist jetzt so eine egoistische Beschäftigung nur mit dir selbst oder auch in der U-Bahn. Du im Grunde distanzierst du dich ja eigentlich von der Welt. Das ist doch nur für dich. Also so.
Ja, den Einwand hörte ich damals auch von meiner Mutter, interessanterweise.
ich übrigens auch von meiner Mutter.
Ja, nein, ist völlig in Ordnung. Also kann ich gut. Gut nachvollziehen und ganz klare Antwort. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, bin ich mit Menschen wirklich in Kontakt getreten.
Inwiefern?
Indem ich bei mir war. Je mehr ich bei mir war, je mehr ich aus mir heraus wahrgenommen habe, aus mir heraus gespürt habe, umso intensiver, umso intimer, umso tiefer wurde auch meine Wahrnehmung von anderen Menschen, wurde der Kontakt, die Qualität des Kontakts, weil ich selber auch aus einer ganz anderen Tiefe heraus in den Kontakt getreten bin.
Wie würdest du da den Unterschied beschreiben zu dem, also was ist der normale Kontakt, also den die meisten Menschen haben im Vergleich zu diesem? Also wie ist da der Unterschied?
Also der normale Kontakt wäre zum Beispiel, mein Selbstbild von mir ist im Kontakt mit dem Selbstbild von dir.
Also von dem Bild, was du von mir hast?
Oder? Bild, was ich von dir habe und das Bild, was ich von mir habe und wo ich versuche, das Bild, was ich glaube, auch was du von mir hast, irgendwie zu bedienen und zu am Funktionieren zu halten, damit wir uns auch gut verstehen, damit wir auch den Kontakt zwischen uns auch wertschätzen können und genießen können, aber es ist total von außen gesteuert. Es ist über relativ grobe Selbstbilder definiert oder Annahmen,
ja,
die nicht sozusagen mit einer Präsenz aus dem Moment heraus hinterfragt werden. Wo ich gar nicht zulasse, dich zu fragen, wer bist du wirklich? Wie kommt es, dass du gerade, oder wie erlebst du das, wenn du manchmal mir gegenüber eine Irritation spürst, zum Beispiel? Ja, also da einfach tiefer reinzugehen, das bedarf erstmal, dass ich bei mir bin, andere bei sich ist.
Das heißt, erst dann ist überhaupt eine Begegnung, eine wirkliche Begegnung möglich. Vorher ist es nur eine Beziehung zwischen Ideen.
Ja, in der Psychologie spricht man ja von Objektbeziehung. Objektbeziehung ist praktisch, wo ich mit dir in Kontakt bin, mhm, und die meiste Zeit du eben etwas Bestimmtes für mich repräsentierst.
Etwas aus der Vergangenheit? Oder?
Aus der Vergangenheit, das mir vielleicht auch gut tut. Deswegen suche ich auch immer wieder den Kontakt mit dir. Aber ich bin ganz viel auch mit der Vergangenheit eben in Kontakt und spüre eigentlich eher dann den Affekt aus der Vergangenheit, während ich mit dir bin, und halte diesen Affekt aus der Vergangenheit für das, was gerade passiert.
Verstehe.
Das ist ein kleines Missverständnis.
Mit großen Wirkungen.
Genau.
Was würdest du sagen, waren so deine... Also du hast ja jetzt berichtet von der Gurdjieff-Arbeit, die du dann verlassen hast, und dann bist du mit dem Diamond Approach in Kontakt gekommen. Was waren dann für dich die Hauptthemen jetzt für dich persönlich, mit denen du richtig gerungen hast quasi, also die richtig schwierig waren?
Also es gibt ja ein ganzes Segment in diesem Curriculum vom Diamond Approach, wobei das in jeder Gruppe auch sehr individuell dann angewendet wird. Also nicht jede Gruppe durchläuft exakt das gleiche Curriculum.
Ja.
Aber ein wesentliches Element, also das, durch das jede Gruppe auch durchgeht, ist die Arbeit mit der persönlichen Essenz. Das ist anders beschrieben Möglichkeit, dass das Sein, dass dieser Urgrund, aus dem wir stammen, das Absolute, dass dieses Sein durch uns ein Leben lebt. Oder anders gesagt, dass wir als dieses Sein, dass wir sind, ein Leben leben. Das heißt, dass wir in der Konsequenz, wenn wir in dieser Arbeit auch dann sind, auch innerhalb des Diamond Approach, auch mit unseren ganzen Selbstbildern, mit unseren Annahmen, mit den Objektbeziehungen, mit denen wir uns ganz viel identifizieren und aufhalten, arbeiten müssen, weil die letzten Endes ja auch im Weg sind,
ja,
zu diesem Sein, das wir eigentlich sind. Und wo wir immer mehr zu diesem Sein, das ein Leben lebt, werden können, ohne aber die ganzen Nuancen und Besonderheiten, die ein Boris hat oder die ein Philipp hat, ablegen zu müssen. Also wir müssen nicht zu einem erleuchteten Neutrum werden, das nur noch im Sein sitzt, sondern wir können das sozusagen, während wir in einer Beziehung sind, während wir unserem Job nachgehen, während wir unsere Rechnungen bezahlen, während wir uns mit unserem vielleicht alternden Körper herumschlagen, all das kann dieses Sein, das wir eigentlich sind, auch leben und erleben. Und für mich war der entscheidende Punkt die Bewegung auch von diesem, das psychologische Kind meiner Eltern zu sein.
Ja.
Mit der ganzen Konditionierung und Sozialisation, die ja auch zu diesem psychologischen Ich dann führt, was dann auch wie so eine Art Wand bildet zu dem Sein, das ich eigentlich bin, mit dieser Konditionierung eben zu arbeiten und ein Stück weit auch meine Eltern zu verlassen und einzugestehen, wie, was für eine unglaubliche Macht das hat, immer wieder in die alten Annahmen als Kind meiner Eltern immer wieder zurückkehren zu wollen Und was für ein Prozess das war, eben ja, wie ein zu einem Kind des Seins zu werden. Und wo du wirklich alles auch ja in Frage stellst.
Was ich denke, was viele wahrscheinlich dann sagen, wieso, ich habe doch meine Eltern schon lange verlassen oder die sind gar nicht mehr da. Oder ich habe schon so viel an denen gearbeitet, das reicht jetzt auch mal. Ist da eine gewisse Unterschätzung, die da stattfindet? Oder?
Also für mich auf jeden Fall. Hätte ich auch gesagt. Es gibt ja auch viele, die verlassen ihre Eltern, indem sie sie dann 5 Jahre lang nicht mehr sehen. Mhm. Oder nach Australien ziehen. Und das heißt erstmal gar nichts.
Die Eltern kommen mit nach Australien.
Absolut. Ne, und die Eltern ja auch nur, die können ja auch schon tot sein. Die Eltern ja nur als Beschreibung von dieser Identifikation mit diesem sozialisierten, psychologischen Ich, das sich über das Sein sozusagen stellt und sagt, der bist du. So funktionierst du gut in der Welt. So wird das, so bist du auf der sicheren Seite.
So kannst du überleben.
Genau.
Ist das Ich eine Überlebensstruktur?
Natürlich, klar. Und absolut notwendig. Also wenn du in eine zum Beispiel Diamond Approach Gruppe gehen willst, dann ist eine der ersten Fragen, die von der Schule aus kommen oder im Raum stehen, ist, hat derjenige ein gesundes Ego? Eine gut funktionierende Ich-Struktur.
Das heißt, erst brauchen wir eine gut funktionierende Ich-Struktur, um sie dann durch Erforschung langsam aufzuweichen.
Genau. Ja, aber das passiert eben, und das ist das Wunderschöne auch an Erkundung, es passiert genau in der richtigen Art und Weise, ganz individuell für dich. Begleitet dich genau da, wo du bist, in deinem einzigartigen Prozess, mit deinen Themen, mit deinen Nuancen, mit deinen Besonderheiten und auf deiner Zeitachse.
Das heißt, würdest du sagen, dass im Diamond Approach im Vergleich zu vielen anderen Wegen ist sehr stark das Timing des inneren Prozesses auch vom Schüler selber bestimmt wird?
Total. Also es wird... Ein Diamond Approach Lehrer wird nie dich irgendwo hin pushen oder sagen, so komm, jetzt haben wir hier 3 Jahre, jetzt wo ist hier jetzt mal Butter bei den Fische, oder das wird immer, da wird immer vertraut auf die Intelligenz deiner Seele, wie sie da sozusagen durchnavigiert, weil wie du ja vorhin ganz richtig gesagt hast, da ist ja eine durchaus existenzielle Komponente, die ja überhaupt von diesem völlig offenen Säugling und dann Kleinkind zu einem funktionierenden Erwachsenen wird, ne, der in der Welt umhergeht und seine Sachen machen kann. Und das ist ja absolut existenziell und insofern auch reicht es nicht, einfach nur vom Verstand her zu sagen, ja, das macht ja alles Sinn, sondern da geht dir wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes der Arsch auf Grundeis.
Wenn das in Frage gestellt wird oder wenn das erforscht wird oder wenn das Gegenstand der Auflösung eventuell ist oder...
Ganz genau.
Wie hat sich bei dir jetzt dadurch, du hast ja quasi den Weg jetzt in der Rolle des Schülers gemacht und jetzt seit wie vielen Jahren in der Rolle des eines Lehrers?
Das sind vielleicht 14 Jahre.
Jetzt als Lehrer. Wie würdest du den Unterschied Also nimmst du dann Unterschied wahr jetzt in dir, in der einen Rolle und in der anderen Rolle? Du bist ja auch noch in der Rolle des Schülers immer mal wieder.
Immer Schüler geblieben.
Ist immer Schüler geblieben.
Das hat sich nie geändert. Und als Lehrer würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall mit den Jahren noch mal mehr, also mehr Erfahrung natürlich, aber auch mehr Gewicht bekommen. Also dass ich dass ich so eine Art Grundunterstützung erlebe. Bisschen wie auch eben in dieser Nacht auf dem Internat, ne, wo ich in der Dunkelheit stehe.
Ja.
Und ist das schon noch immer mehr so zugänglich auch. Also dieses größere Wissen, dass ich das auch wirklich dann auch in meiner Rolle als Lehrer dann auch leben kann.
Magst du hier nochmal diese eine Geschichte, wir hatten neulich ja mal gesprochen über am Anfang deine erste Kleingruppe, die du geleitet hast. Mhm. Ich fand das eine wunderbare Geschichte. Was war da passiert? Also so?
Ja, das war eine das war eine Kleingruppe auf einem Retreat. Da war ich damals, also habe ich assistiert, habe also Kleingruppen gegeben und Einzelstunden. Mhm. Und hatte selber, also abgesehen davon, dass ich in vielen Kleingruppen als Schüler gesessen habe, hatte ich nie eigentlich Kleingruppen geleitet in dem Sinne.
Ja.
Und da waren viele Sachen für mich sehr neu. Und eine Situation war damals, wo ich mit einer Schülerin gearbeitet habe, die auf mich im Thema Objektbeziehung, die auf mich eine negative Übertragung hatte, mhm, und schlichtweg sauer auf mich war. Am Ende der Kleingruppe dann, ich nochmal so die Runde fragte, nein, das war so, eine andere Teilnehmerin aus der Kleingruppe fragte sie, sag mal, du hast kein Wort gesprochen, die ganze Gruppe. Wie geht's dir denn? Was ist hier los? Und dann sagte sie so, ja, in die Runde eben, ja, ich bin gerne hier mit euch. Und das ist alles gut. Und dann drehte sie sich so zu mir, guckt mich so an und sagt so, aber du bist hier das Problem, Philipp. Und da wurde mein Mund trocken. Ich war eigentlich nur noch dabei zu schauen, dass ich mich auf dem Stuhl halte, dass ich nicht vom Stuhl runterkippe. Mhm. Interessanterweise war es eben auch am Ende der Gruppe. Das heißt, man konnte dann auch nicht mehr weiter fragen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre. Mhm. Das ist ein wunderschönes Beispiel für, was ich vorhin sagte, mit dass ich das Gefühl habe, über die Jahre eben mehr Substanz zu kriegen. Mhm. Eigentlich egal, was passiert, mich einfach wirklich ganz da sein lässt mit dem, was dann eben gerade in der Gruppe passiert oder in einer Einzelstunde oder auch in einer Gruppe, wo dann kann ja auch jemand in einer größeren Gruppe plötzlich was aussprechen oder sagen und wo ich ja es auch nicht so persönlich nehme, weil ich auch nicht so identifiziert bin mit ich will ein guter Lehrer sein oder was auch immer.
Würdest du sagen, dass das über diese 14 Jahre auch passiert ist, dass ein bisschen auch so ein Bild weggegangen ist, von was ein guter Lehrer ist? Oder?
Absolut.
Mhm. Mhm.
Mhm. Ja. Ja, also ich habe das Gefühl, ich mache diese Arbeit wahnsinnig gerne und ich fühle mich sehr privilegiert eigentlich, also dass diese Arbeit auch wirklich wie eine Berufung eben auch ist oder wie ein Beruf.
Ja. Ja.
Aber gleichzeitig ist da auch wenig Ambition. Also ich könnte auch morgen aufhören. Ich habe da weder die irgendwie so die Meinung, das ist jetzt, was alle irgendwie machen sollten. Also da ist, ich bin da nicht sehr missionarisch oder ambitioniert. Und es ist ein tiefes Wertschätzung, die ich immer wieder erlebe, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gut gebraucht oder gut benutzt.
Das heißt, kommst du dir wie ein Werkzeug dann vor? Oder?
In dieser Weise schon. Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber eigentlich erlebe ich das dann so. Also wo wenig Ambitioniertheit von meiner Seite ist und es eher sehr schlicht ist, sehr unprätentiös und ich mich ja wirklich wie so eine Art Werkzeug erlebe oder eben am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Mhm. Gleichzeitig auch keine Ahnung habe, wie die Wege von einzelnen Studenten sind. Viele hören aus allen möglichen Gründen auch in Gruppen wieder auf.
Gibt's da in dir manchmal, wenn jemand jetzt aufhört und du deutlich das Gefühl hast, boah, das ist jetzt wirklich, dass er jetzt geht, ist eigentlich eine komplette Entscheidung aus der Verdunkelung heraus oder aus dem Ich heraus, ist dann noch ein Drang da, den dann zu halten oder zu überreden oder so? Oder?
Es ist oft so, dass wenn ich merke, dass Leute aufhören, aus einer zum Beispiel Objektbeziehung heraus,
ja,
die sie selber gar nicht sehen. Tut mir leid, der Hund bellt gerade, das Telefon klingelt.
Das klingt wie ein Wolf.
Ja, das sind ja alles kleine Urwölfe. Also wenn jemand aus einer Reaktivität heraus aufhört oder eben geht und das selber nicht sieht, dann suche ich immer nochmal das Gespräch. Gar nicht so sehr in der Absicht, dass derjenige dann seinen Entschluss ändert, aber dass derjenige dann einen echten Entschluss überhaupt fassen kann.
Verstehe.
Ne? Wo ich vorher das Gefühl habe, der konnte eigentlich gar nicht so den Entschluss so fassen. Mhm. Und dann kann es sein, dass derjenige dann trotzdem sagt, ja, aber jetzt bin ich noch deutlicher oder noch klarer, dass ich aufhöre. Oder auch in vielen Fällen, eigentlich möchte ich noch mal weitermachen.
Mhm. Verstehe. Mhm. Kannst du noch eine Sache sagen zum Thema Meditation? Also was es überhaupt ist, wozu das überhaupt gut ist? Mhm.
Ja, also es gibt, also jetzt so aus Sicht des Diamond Approach, gibt es drei Säulen, die so unseren inneren Prozess auch tragen. Mhm. Die eine Säule ist die Meditation, also das tatsächliche Sitzen und einfach nur mit dem Sein, was ist. Beziehungsweise vielleicht auch eben so ein Fokus auf den Unterbauch, da immer wieder hin zurückkehren. Wenn Inhalte kommen, wenn Gedanken kommen, die inneren Einkaufslisten, die To-Do-Listen, dann lässt man das passieren, aber kehrt zum Beispiel immer wieder einfach zurück zu dem Bauch einfach.
Warum ist das wichtig?
Es ist wie so eine Art Anker, wie eine Verankerung und ein Landen im Körper, der Unterbauch. Ist eine Möglichkeit. Du kannst aber auch sitzen und gar nichts tun. Einfach nur alles passieren lassen, was passiert und bei deiner Erfahrung sein. Ohne sie zu bewerten, ohne irgendwas zu lenken. Die Meditation auf jeden Fall als eine Säule, die eine gewisse Stille und eine gewisse Tiefe in meinen Prozess bringt. Die nächste Säule oder die zweite Säule wäre das Spüren, das tatsächliche Spüren in meinen Körper. Das ist also was im Englisch auch Sensing genannt wird. Mhm. Das Spüren meiner Arme und Beine, während ich an der Supermarktkasse stehe, ja, ist eine andere Art von Meditation, ne, wo ich nicht zu Hause sitze und eben wirklich in der Stille bin, sondern das ist ein, ja, eine Art von innerer Übung, während ich mitten im Leben bin. Und die dritte Säule ist dann die Erkundung. Also das Erkunden in meine Erfahrung, in das, was für mich passiert, das kann ich alleine tun, indem ich einfach abends auf dem Sofa sitze und vielleicht merke, ich fühle mich so ein bisschen traurig. Und als nächstes, dann nehme ich mir einfach einen Moment. So eine Erkundung kann 2-3 Minuten nur dauern. Spüre ich einfach einen Moment, bleib einfach nur mit diesem Traurigsein. Und merke, dass ich schon seit langem vielleicht gar nicht mehr so gern zu meiner Arbeit gehe. Und dann bleibe ich dabei. Und während ich das spüre, wie mich meine Arbeit belastet und ich da gar nicht gerne hingehe, bin ich auch weiterhin, kommt auch wieder das Spüren hinzu, wo ich auch meine Arme und Beine gleichzeitig spüre. Und auch die Meditation ist irgendwo da, mit ihrer Tiefe und ihrer Stille. Und die Tatsache, dass ich das eben auch mache. Mhm. Und dann bleibe ich in meiner Erkundung und spüre eben plötzlich vielleicht, wie da eine Traurigkeit ist, die eigentlich unglaublich tief ist und die ich auch schon aus der Schule kenne und die mich mein Leben lang begleitet hat und die jetzt nur wieder in meiner Arbeit auftaucht. Aber wo auch diese drei Säulen fast wie in so einem Konzert miteinander sich entfalten. Da ist die Stille, die Tiefe, das Nichtwissen auch, was aus der Meditation kommt. Da ist das Spüren, Schauen, Lauschen aus dem Spüren. Und da ist die Erkundung, der Verstand, der tatsächlich auch einem roten Faden folgt. Ne, wo es eben oft erstaunlich ist, wie ich in diesen 3 Minuten manchmal abends auf dem Sofa sitzen von dem Unglücklichsein in meiner Arbeit plötzlich bei ganz fundamentalen Erlebnissen und Prägungen und Erinnerungen bin, die weit zurückgehen in mein Leben. Mhm. Und mit denen ich in dem Moment auch nur deswegen bin, weil sie phänomenologisch sowieso da sind. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt hier mal so Biografiearbeit und wie war das denn? Wie war mein Vater? Wie war das, wenn mein Vater mich immer nach meinen Zensuren fragte oder meine Hilflosigkeit in der Schule, was auch immer, sondern das taucht phänomenologisch einfach als Teil der Erkundung auf und dann ist es da und dann bin ich damit. Aber ich gehe da in dem Sinne auch nicht absichtlich hin.
Weil ich denke, viele Leute würden ja, wenn dann dem Moment, wo dann diese Traurigkeit auftaucht, würden ja an der Stelle eigentlich sofort wieder auftauchen und eigentlich gar nicht dabei bleiben. Ne? Also so, es ist ja unangenehm. Man möchte ja lieber bei den Problemen bei der Arbeit bleiben, weil die kommen einem irgendwie lösbar vor, oder?
Genau, deswegen ist auch ja im herkömmlichen Sinne, ist ja Erkundung, also wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest auf der Straße, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, Erkundung, ja, kenne ich. Da setze ich mich hin und denke über ein Problem nach.
Ja.
Ja, und vielleicht ziehe ich auch noch andere zur Rate und dann irgendwann habe ich eine Lösung.
Ja.
Das ist nicht, was wir mit Erkundung im Diamond Approach unbedingt meinen. Wir fangen oft an mit einem etwas, was sich zeigt in unserem Leben. Aber in dem Moment, wo ich erkunde und mein Ziel in der Erkundung ist schon, das irgendwie wegzumachen oder zu lösen, ist es keine offene Erkundung mehr.
Okay, hier ist es wirklich du sprichst von einer wirklich ergebnisoffenen Erkundung. Absolut.
Denn es ist ergebnisoffen, ich bin offen einfach für meine Erfahrung. Hm. ich habe keine Ahnung, wo ich in 5 Minuten sein werde, wenn ich in dieser Offenheit bei meiner Erfahrung bleibe. Vielleicht bin ich dann ein ganz anderer Mensch. Und da treffen sich dann eben auch wieder diese Kräfte, die Überlebenskräfte auch des Ichs, die sagen, du bleibst bitte der, der du bist, der sich hier bewährt hat, der in der Welt gut funktioniert. Und da gehen wir jetzt mal gar nicht hin. Also das Fass machen wir hier nicht auf. Also das führt zu nichts Gutem, wenn ich einfach jetzt hier so sitze und nur für meine Erfahrung offen bin. Wirklich offen bin.
Ja.
Ja, also das ist ganz lange auch ein langer Prozess, auch in dieser Arbeit, also wo wir uns auch anschauen, also inwieweit bin ich wirklich offen für meine Erfahrung? Bin ich wirklich an der Wahrheit interessiert? Oder ist das so, versuche ich da so einen Kompromiss irgendwie zu machen? Hm. Schwimmen, ohne nass zu werden.
Ja, das möchte man gerne, ne?
Aber was eben wichtig ist nochmal, ist, dass wir eben gerade im Diamond Approach auch für die Widerstände, also wenn jemand sagt, das reicht mir jetzt, also ich werde hier nicht mit so einem Floß, was sich gleich auflöst, irgendwie aufs offene Meer mich raustreiben lassen, ich bin noch nicht lebensmüde. Ne? Völlig in Ordnung. Auch das ist, wo du gerade bist. Dass du sagst, das mache ich nicht. Also es ist überhaupt nicht sinnvoll, das zu so einer Art Diktum zu machen, so offene Erkundung ist das Allheilmittel, oder, sondern wir sind eben auch genauso offen für Widerstand. Wovor habe ich Angst? Was sind das für Plätze in mir, die sagen, da, das mache ich nicht.
Ja, gibt es für dich noch etwas, was du dir heute, also was wünschst du dir noch vom Leben?
Vom Leben?
Ja, oder was?
Eigentlich, dass ich das Gespräch, was wir hier haben, sehr, also dass mich, so länger wir hier dabei sind, umso mehr regt es mich auch an und hat mir wirklich Spaß gemacht.
Mhm, mir auch.
Also das, wo ich das Gefühl habe, dass wir immer mehr auf so einen, auf den Punkt kommen, wobei ich auch, es auch schön ist, also nochmal auch von meiner eigenen Erfahrung oder Vergangenheit auch zu erzählen. Aber
ja.
Auf den Punkt kommen im Sinne, was wir eigentlich im Diamond Approach wirklich machen. Ja, ich merke im Moment eigentlich so eine tiefe Wertschätzung und auch Respekt für den Weg, den jeder Einzelne geht. Und wo ich wirklich mit einer tiefen Dankbarkeit erfüllt fühle, wenn ich da eben dafür gut verwendet oder gebraucht werden kann. Aber ob das dann der Diamond Approach sein muss, zum Beispiel, da fühle ich mich völlig frei. Also, oder offen für was immer jemand, sozusagen den Weg, den jemand geht. Und gleichzeitig habe ich den tiefen Wunsch, das ist ganz klar, dass diese Freiheit, die zum Beispiel in dieser zieloffenen Erkundung sich auftun kann, dass das jemand auch erleben kann und dass alleine diese Erfahrung mitnehmen kann. Das ja, ist auch ein ganz tiefer Wunsch, der mich auch mit antreibt, auch Gruppen zu machen. Oder?
Ja. Was ist für dich das Allerwichtigste im Leben?
Das Leben. Also ich kann für mich sagen, dass ich das Leben absolut liebe. Also ich weiß, oft sagen viele, die wollen nicht wieder inkarniert sein. Oder, und ich kann für mich sagen, dass ich wirklich das Leben ist für mich auch gleichzeitig mit all seinen Facetten, mit allem, was in meinem Leben passiert, ist auch das sozusagen der Mittelpunkt oder das Allerwichtigste. Da kann ich nicht jetzt etwas Einzelnes so herauslösen oder.
Ja, verstehe.
Leben wirklich auch voll zu leben. Hm. Und gleichzeitig erlebe ich auch in meinem eigenen Prozess immer mehr so eine Gleichgültigkeit eigentlich für das, was passiert. Ich weiß, wie ich mal auf Sardinien im Urlaub war und dann fuhr ich morgens immer durch so ein Dorf und dann saßen da zwei alte Männer auf so einer Bank und guckten einfach auf die Kreuzung. Und die saßen morgens da, wenn wir zum Strand fuhren, und abends saßen sie immer noch da, wenn wir vom Strand zurückkamen. Und die ersten Tage guckte ich dann und dachte, oh Gott, so kann man enden. Und je länger ich in den 2 Wochen, die wir da waren, selber am Strand saß und aufs Meer hinausschaute und sich auch so wie in meiner Seele so alles so immer mehr verlangsamte, immer einfacher wurde, immer wesentlicher wurde, umso mehr wusste ich, in was für einem eigentlich wunderbaren Zustand auch diese beiden alten Männer sind, die völlig zufrieden sind einfach mit, wie sie da sitzen und gucken. Und das ist so ein bisschen was, ja, was ich auch, wie ich das auch erlebe, also dass ich keine, in gewisser Weise nicht mehr so, gar nicht so viel vor und gleichzeitig eine unglaubliche Wertschätzung und ja, Liebe fürs Leben.
Das heißt, dieses Wort Gleichgültigkeit, was du gesagt hast, nicht so im herkömmlichen Sinne von, ist mir alles scheißegal, sondern es ist eigentlich mehr alles gleichwertig oder so, ne? Mhm. Ja, Philipp, dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch. Ich habe während jetzt gegen Ende, habe ich so das Gefühl gehabt, ich würde gerne noch einige weitere Gespräche mit dir führen, auch zu einzelnen Bestandteilen von dem, was du jetzt diese Säulen genannt hast, Meditation, Schauen, Spüren, Lauschen und Erkundung, aber auch zu anderen Bestandteilen der Arbeit. Das würde mir, glaube ich, echt gut gefallen, dazu wirklich nochmal zu einzelnen Themen direkt Gespräche zu haben. Und dann verabreden wir uns mal, weil das, kann ich mir vorstellen, ist sowohl für Leute, die jetzt nicht auf dem Weg sind, aber auch für Leute, die jetzt im Diamond Approach sind, könnte das ja durchaus hilfreich sein. Da, ja, also ich freue mich immer, wenn ich irgendwas zum Diamond Approach, wenn ich irgendwas höre oder wenn wäre toll, wenn wir da einfach...
Sehr gerne.
Ja. Super, sehr gut, das machen wir. Dann vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast.
Sehr gerne.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ciao.
Ciao, Boris.